Wir heißen Sie willkommen zu unserem Panel über die Ikonografie der Krisen. Wir sind Susanne Burg, Filmredakteurin bei Deutschlandradio Kultur, der Filmsendung Vollbild. Und ich bin Marie Sagenschneider, Wortchefin von Deutschlandradio Kultur. Wir haben uns über die Einladung zu diesem Panel sehr gefreut, weil uns die Frage, warum uns manche Bilder so lange im Kopf hängen bleiben, schon sehr beschäftigt hat. Und natürlich auch nicht nur uns bewegen, sondern auch ganz viele bewegen. Diese Eigenschaft haben ja bestimmte Bilder. Und dann haben wir uns gefragt, was macht eigentlich dann diese bestimmten Bilder wirklich auch zu etwas Besonderem? Warum gelingt es trotz dieser uns täglich überwältigenden Bilderflut, warum gelingt es diesen Bildern, sich da nochmal herauszulösen und herauszuheben? Und warum sind sie zuweilen auch in der Lage, politisches Handeln auszulösen, ja, mehr zu bewegen als nur uns oder ganz viele Leute und manchmal auch natürlich mehr zu bewegen als Worte es können. Die Antwort liegt natürlich ein bisschen auf der Hand, weil Bilder Phänomene sichtbar machen, die uns im Alltag oft gar nicht erreicht haben. Also nehmen wir das Wort Flüchtlingswelle. Das kann man natürlich oft sagen und sagen, ja, die ist weit weg und hat uns nicht erreicht. Und bei bestimmten Bildern, Handybildern zum Beispiel von schwankenden Schlauchbooten nachts auf dem Mittelmeer oder der tote Junge am Strand, den wir, glaube ich, alle noch in Erinnerung haben, oder die Flüchtlinge, die über europäische Autobahnen laufen und quasi auch auf einen zulaufen, da merkt man schon, das hat eine ganz andere Dimension, als wenn ich das nur versuche, durch Worte zu beschreiben. Wie muss also ein Bild beschaffen sein, das Emotionen und Diskussionen in der Öffentlichkeit auslöst und gleichzeitig es vielleicht auch noch schafft, die Politik zum Handeln zu drängeln? Das ist die Frage, über die wir heute sprechen wollen. Und Sie sollen später auch Gelegenheit haben, Fragen zu stellen an unsere Gäste. Und das sind, ich muss das jetzt erklären, wir zeigen noch einen Film, deswegen eine etwas außergewöhnliche Choreografie heute. Und ich würde Sie bitten, aufzustehen damit und sich umzudrehen, damit das Publikum Sie mal kurz sehen kann. Michael Diers. Genau, und ein paar umdrehen. Ist Kunsthistoriker, lehrt am Institut für Kunst- und Bildgeschichte an der Humboldt-Uni und an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Wenzel Michalski ist Direktor des Deutschen Büros von Human Rights Watch. Und Thomas Roth brauche ich hier, glaube ich, kaum jemanden vorzustellen. Er war Korrespondent für die ARD in Moskau, in Washington und Johannesburg und hat in den letzten Jahren bis vor kurzem die Tagesthemen moderiert. So, den Beginn, ich habe es schon angekündigt, dieser Veranstaltung werden aber Filmausschnitte sein und dazu sagt Ihnen Susanne Burg jetzt mehr.
Einige von Ihnen werden den Film vielleicht auch schon gesehen haben. Es handelt sich um Silvered Water, ein Film, der 2014 das erste Mal in Cannes Premiere hatte. Herzlich willkommen. Wir haben das große Glück, den Produzenten hier zu haben. Er lebt seit Ende 2013, also knapp genau drei Jahren in Berlin. Orwa Nayabia. Mit ihm werde ich hinterher kurz sprechen. Wir werden jetzt am Anfang Filmausschnitte sehen. Wir haben ein paar zusammengestellt, die einen Eindruck geben. Der Film ist entstanden von 1100 Syrern, so heißt es im Film. Denn er zeigt mit vielen Aufnahmen von Mobiltelefonen die Zerstörung und Brutalität des syrischen Bürgerkrieges. Aber es gibt eben auch Aufnahmen, die eine kurdische Grundschullehrerin gemacht hat unter Einsatz ihres Lebens in Homs. Sie ist auf die Straße gegangen und hat diese Bilder, die sie gemacht hat, dann an den in Paris lebenden Filmemacher Osama Mohammed weitergeleitet. Und die beiden kommunizieren auch im Film per E-Mail. Das ist eben zu hören und zu sehen. Der erster Ausschnitt, der setzt ein an einem Zeitpunkt, nachdem Simaf und Osama Mohammed Kontakt aufgenommen haben und Simaf fängt dann an zu filmen.
Aina anta al-an? اليوم السادس
انا هنا
اطبق علينا
في باريس
العساكر الان في كل مكان لو كانت كاميرتك هنا، ماذا تحب أن تقنص من وضع حمص بالضبط؟
أركض نحو الداخل.
يا أمي اطلعوا.
كل شيء.
الكل هربوا. زوجة أخي التي في الحمام
لم تجبني.
أختي التي ترد على الهاتف الذي فجأة رن.
أغمض عيني
وبقايا
أجعل حواسي تتلمس.
أبي العجوز يأتي مثل القبل.
لم تجبني.
أقترب كأم تود عطفها.
لم أجبها. تسألني
أقبله
وتختفي.
كما اعتدت.
أبحث عنها في الصورة.
يادي
في سينما القاتل.
يعني أمي بالكردية.
في سينما القتيل.
نعم هازال، كنت أقول دائما أنه ابني.
تيك ون.
الرصاص الذي كان يتجه صوبنا لم يشأ قتلنا.
تيك تو. تيك ثري.
هول ما كان لم يكن ليستوعبه ألم.
تيك فور.
عويل كل شيء فيه.
تيك.
على قدم الوساق المريح كنت أرجو.
ماي هارت.
لم أستطع رؤيتك يوم ترى، ولا أبي الذي يهجأ الشارع. أخي يا أنا، إن كانت الإنسانية ذلك هنا.
غير ناس بالشارع ما بنرضى.
ربما انثنى الشارع من أجل هذه الحروف لأكتبها الآن لك، ومثل مهجري الكون ارتميت على بقايا رصيف خلف جدار، والكل يلمون بقايانا في سوزوكي ويوزعوننا مثل القطاء.
Ich muss leider etwas unorthodox jetzt hier vorspulen, tut mir leid.
حمص الآن، وبيتنا المحروق الآن، والحجارة والأشلاء والجثث المرمية للذاكرة والغسيل الناطر على حبال لم تعد تترك لي أي قلب. هافالو هافالو هافالو. حمص الذبيحة. 9 أيار 2012.
9 أيار، يوم النصر على الفاشية.
لا بيت لي، لا أهل. صارت كل البيوت بيتي المؤقت. صارت بقايا البشر أهلي. في كل شارع تبتسم لي. لا أدري إلى أي جنون تسير بي حمص المقتولة، ولا أدري إلى أي جنون أسير بها بعدستي الصغيرة. نعم، لو لم أبقى حية
سأوصي لك بالكثير مما قنصت.
تبقين وتوصي لي وأوصي لك. أقوى الخيارات البقاء.
طلاب
بعد يساعد هارت
وأبوه شهيد حديثاً. شكاه أحدهم أنه يكفر بالله. حملته وضعته في حضني. بابا وين؟ بالجنة. مو مشتاق له؟ إيه كتير كتير.
كيفك يا بابا؟
لك جبت لك أحلى ورود.
خليك تفرح فيهم.
أي حرقتنا بابا.
الأرض سخنة عندك.
كيف أقول لعصفور من الجنة إن كان سيذهب إليها؟
والله كثير هلأ ورد. لا تشبع ورد. لا تقول لي حوج.
شوفي عندك بابا أكل وبندارة وخيار. إيه عطاني وحدي أكلتها.
إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
آمين.
عن
أخذ الدفن. ماما تشوف عرق هذا أعبينه لتحت 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 وحطين ورد.
بدأت التحميل منذ ساعات.
يا الله وردي.
خمسة بالمئة. كيف؟
من هون في
عشرين بالمئة. كل ما قد تراه لم يعد هو. سبعين بالمئة.
هلا هون بعد عند الناس
بنرقد. هون بدنا نرقد؟ يعني هلا بدكم في الظلة؟
يلا
في نرقد.
يلا سمي بسم الله الرحمن الرحيم. يلا
ما نعمل تراب.
يا رب بخير.
ما نعمل تراب.
يلا عشر عشر عشر. بسم الله الرحمن الرحيم.
رعب ما بعده رعب. هل وصل عمر إليك؟
Ich möchte jetzt ganz herzlich den Produzenten des Films Silvered Water begrüßen, Orva Narabir. Herzlich willkommen. Wie ich sagte, er lebt seit 2013 in Berlin. Sein Deutsch ist noch nicht so gut, dass wir das Gespräch auf Deutsch führen könnten. Wir würden es gerne auf Englisch führen. Eine Frage, für wen soll ich zurück übersetzen ins Deutsche? Können wir einfach auf Englisch führen? Sehr schön. I was just checking if we could do this in English.
It's bad, my German, but I understand this far.
You were involved with this project from the very beginning. Part of the images that we didn't see were from 2011. Lots of mobile images are in the movie. How did you choose which images would eventually make it into the movie?
It's a very complicated process. Osama Mohammed, the author of the film, was in Paris. He was in exile since May 2011. And his only connection possible to stay on a daily or hourly basis connected to Syria and what's happening was through YouTube, Facebook, and Skype. And so he was watching everything that comes out before it became impossible to watch everything, because Syria created the Syrian revolution, and then war created an unprecedented YouTube phenomena, which was a massive amount of upload by citizens from Syria that took over YouTube in a way that was never happened before. So I think the total number in 2014, end of 2014, was something like 17 million videos from Syria. And we're talking about videos being uploaded by normal citizens all around the country. And following up with this, Osama and me and Diana, our partner producer and the team, we were fascinated by this phenomena. We thought this is really the world changing. This is really our understanding of audiovisual material is new, is totally changed. And Osama had this big question. First, what do we do as filmmakers when we don't have the camera anymore, when the camera is everybody's? How do we deal with this? How do we understand this phenomena? And then he wanted to pay tribute to it. That's how it started. And then he took a bet. He believed that when he will work on this, gradually, those citizen journalists, at least some of them, will discover that this camera and filming reality is not just an attempt of being objectively transferring the truth, but it's rather a self-expression tool in such conditions. And as the ambitious, energetic, uprising, popular uprising grew into a terrible bloodshed in the country, many were so depressed. We started, all of us, I was working in this in Syria before coming here and so on, and we all were truly believing that these YouTube videos will open the world's eyes and the world will do something, will help us get freedom or democracy. But when that did not happen, most of us lost hope in this paradigm or in this example, and many started really to continue to shoot, to film, but with a bit more subjectivity, with so a little more self-expression. And this is what introduced Simav, the second director, to the film, when she wrote to Osama telling him, as you saw in the clip, if you were in my place in Homs, what would you film? And this was reality. This was what happened. She truly found him on Facebook and sent him a text, a message asking him, what would you do in my place?
Something interesting happened to me. I watched the movie in Toronto in 2014, and then I went back to it just a few weeks ago, and I realized that all these powerful images from the mobile phone didn't really stick in my mind because maybe there were too many, maybe they were too bad, but what stuck in my mind is the story of Seemaf and the story of the young boy. And so you decided to... That's the mostly the second part where it becomes more subjective. So is that why you decided also to approach it in a more personal, biographic way?
It's film is a very democratic medium.
When so I say you, I mean Osama.
Yeah, of course. So it depends on each author, on each filmmaker, and how we understand film, how we understand the way we tell people what we're feeling or what we want to tell them. In this example, it was, I think it's all the way objective, subjective, even the beginning, the way Osama tells the story of how the revolution started and how we got to the point of the bloodbath is anyway a poetic approach to a terribly painful reality. And I think this, when we talk about our topic of the political impact or the political aspect of image in film, in a film like this, I think this is what makes it impactful, is the fact that it was not designed to be impactful. That it was a good film. That the ambition was to make a film that transcends the feelings we have, the pain we have, to the rest of the world. And when it's done this way, it does have an impact.
The film has been in the world for 2 years now. What impact has it had so far on people, but also maybe on governments?
Impact? It's impossible to measure if it had impact or not. I think it's never the same when you try to... You know, politicians, I think, they always try to distance themselves. You know, not all of them are psychopaths, but all of them try to be, so that they create a distance, so that they don't feel too much emotional link with what they're working on. And that's where we come to break that distance, to tell them, you're human, you will feel something. And it's not just the different strings you're trying to pull around this particular cause, like what's happening in Syria. To them, it's probably a very complicated matrix of their international and domestic politics. And in the middle of that, it's not easy to remind them of their hearts, you know, like that they should care while they do their, you know, calculation. And that's where we come. We come to move them. And I think a film like Silver Water does that. It's a very tough film, absolutely, and that does... I think my expression to that would be strip politicians of their politics for a second so that they become human like us again. So is there a measurable impact? Impossible to say. But we did a lot with this film. We showed it. It's two levels. Using film in politics is something that I would criticize in another situation. But in this situation, in a tragedy like Syria, when we have a film that can carry, help people understand, help people feel, I'm going all the way. And we did with this film and with the film before it also, Return to Homs. And this means that we screened this film to the Security Council in New York, to the United Nations Security Council. We screened it in Washington, D.C., in the Capitol Hill. We screened it in London in the House of Commons. We screened it in Belgium to the EU Parliament. We screened it in the Élysée in Paris. We did a lot of this kind of political screenings, but we also did the film was normally as any film was released theatrically in some countries, in France, Spain, Japan, etc. And in these countries, we teamed up with organizations such as Human Rights Watch, such as Amnesty International in different countries. What meant that we tried to make this film more visible to people who care, people who have curiosity about what's happening. A film like this provides a tool also for such organizations. So Human Rights Watch, for example, asked us to show the film around the USA, and they made something like 30, 40 screenings in different towns in the USA, which was Human Rights Watch's way of making use of film as a medium to transmit their message or their to raise the sense of urgency about Syria. Same in France with Amnesty with this film. All of this work is to try to make an impact, but the impact is not direct, and it shouldn't be. I think there's a common mistake that people try to make a direct impact, and this is mostly happening when we see money, good money, you know, or good organizations who commission a film so that the film can help them pass on a message. And that we always end up with a film that is already speaking to a certain choir, to a certain part of the society, and doesn't manage easily to talk to others. While in a good film that doesn't aim to do this, it becomes more universal, more human.
The images, though, have a very deep impact, and we'll come back to this in our discussion, and it'll be interesting to hear what, for example, a journalist will have to say about images, if they could be used, or if it's, you know, possible to use them in a documentary or in a news feature in German TV, for example. Thank you very much, Orwan Narabiye, producer of the film Silver Water.
Vielen Dank auch. Und ich mache mir hier die Tür zu, weil die Küche doch sehr laut zu hören ist. Und wenn Sie bitte aufs Podium kommen würden, wäre schön. Für die, die noch stehen, jetzt werden hier vorne Plätze frei. Sie können sich gerne dorthin setzen. Sie müssen da nicht an der Seite klemmen. Es ist nicht ganz einfach, hier wieder zurückzukommen. Ich habe den Film auch in Gänze gesehen und das ist wirklich sehr tough. Aber es lohnt sich und jetzt haben sich, glaube ich, alle platziert. Wir wollen ja heute danach der Frage nachgehen, was bestimmte Bilder eigentlich zu etwas Besonderem macht, und haben unsere Gäste auf dem Podium gebeten, über diese Frage nachzudenken und ein Bild auszuwählen. Und vielleicht, Herr Diers, machen Sie mal den Anfang und sagen uns, welches Bild Sie vielleicht dann doch so beeindruckt hat, dass Sie es hier gerne besprechen möchten.
Sure. Danke. Wirklich vorbereitet. Ich habe ungefähr 25 Bilder vorbereitet, aber nur für den Notfall, dass Ihnen die Bilder ausgehen sollten.
Ach,
das ist ja auch unfair, wenn man sich so vorbereitet, dass das Podium die Bilder auch vorher gar nicht gesehen hat. Das ist ja ein Coup de foudre, oder könnte man sagen. Nein, ich habe ja gerade Bilder gesehen. Ich kann ja über die Bilder sprechen, die ich gerade gesehen habe, und auch über die Diskussion sprechen, die ich gehört habe. Es geht um Moving Images, also nicht nur bewegende Bilder, sondern bewegte Bilder, sondern auch bewegende Bilder. Und es ist einfach, mit Kindern und mit Tieren das Publikum zu finden. Es gibt aber für den Moment einen Stich ins Herz. Die Bilder gehen zu Herzen, wunderbar. Aber wir haben ja auch gehört, es ist relativ schwierig, einen Political Impact damit zu verbinden. Und wenn der Film, den ich jetzt als Ganzen leider nicht kenne, aber ich kenne auch noch andere Auszüge, sozusagen an die Grenze des Kitsches führt, mich führt, dann verführt er mich zwar zu Gefühlen, aber die Gefühle bringen mich noch nicht zu politischen Erkenntnissen, schon gar nicht zu Folgerungen. Dazu gibt es einfach zu viele dieser Bilder auf der Welt, und wir müssen uns eigentlich schützen vor den allzu vielen Bildern, die ja zum Teil auch sehr schlecht sind, jetzt nicht dieser Film natürlich, aber andere auch, in unseren Nachrichtensendungen. Wir werden ja überfüllt mit Bildern. Wir sind ja eine ikonodule Gesellschaft, idolatrisch. Wir verehren die Bilder. Thomas Roth kann dazu Stellung nehmen, was es heißt, Nachrichten ohne ein Bild im Hintergrund, ohne einen Clip überhaupt vorzutragen. Das heißt, wir können Bilder nicht mehr wirklich klassifizieren. Das eine verschlingt das andere, und wir müssen zu einer Art Reduktion kommen, und wir müssen die wirklich guten Bilder, die nicht nur ins Herz, ans Herz adressiert sind, sondern auch an den Verstand adressiert sind, berücksichtigen. Wir haben eine Ebene in der Gesellschaft, auf der dieses Problem gut verhandelt wird. Das ist die bildende Kunst. Zahlreiche bildende Künstler setzen sich mit den Pressebildern, mit den dokumentarischen Bildern und Filmen auseinander und versuchen, eine kritische Distanz zu diesem Impact, den Bilder grundsätzlich auch haben, weil sie direkter ins Hirn vordringen als jedes Wort und jeder Text. Aber wir müssen lernen, eine kritische Dimension für diese Bilder zu finden im Umgang mit diesen Bildern. Und es gibt eine Literaturkritik, es gibt eine Theaterkritik, es gibt eine Medienkritik, aber es gibt keine Bilderkritik, keine Bildkritik. Das heißt, wir lassen uns Bilder vorsetzen. Ich könnte jetzt auch das Tagesthemenstudio zeigen, wo eine panoramatische Landschaft sofort eröffnet wird. Wir kommen gar nicht zur Ruhe. Das erste Wort des Moderators ist sozusagen schon vor annonciert von einer Bilderstrecke. Das ist natürlich mit dem neuen Studio seit 2 Jahren nochmal verstärkt, so, weil offenbar ohne Bilder nichts mehr läuft. Und das ist ein großes Problem. Wir müssen zu einer Hygiene ist ein hässliches Wort, aber wir müssen reduzieren, wir müssen uns konzentrieren und wir müssen auch wissen, dass Bilder, wenn Frau Merkel irgendeine Truppe besucht, gestern in den Tagesthemen war es, glaube ich, Flüchtlingshelfer, dann werden sie alle begrüßfreundlich mit von ihr und werden belächelt. Und dann das Einzige, was mir zurückgeblieben ist, ist das pinkfarbene Sakko, das Frau Merkel getragen hat. Die Bilder sind überflüssig. Politiker, die auf mich zukommen im Foyer und mir Herrn Oettinger dann vorstellen oder wenn Herr Oettinger erwähnt wird wegen seiner Schlitzaugenrede, dann muss nicht das Bild von Herrn Oettinger, das mir überhaupt nichts sagt in dem Zusammenhang, im Hintergrund erscheinen. Und dieser Inzest, dieser dramaturgische Bildinzest der Medien, auch der Tageszeitung, führt dazu, dass wir überhaupt mit Bildern gar noch nicht gelernt haben, umzugehen. Und die Alphabetisierung im Hinblick auf Bilder muss, die visuelle Alphabetisierung, die muss erstmal laufen. Das wäre auch eine Aufgabe des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, auch des Deutschlandfunks, des Deutschlandradios und so weiter.